Siegfried Lenz, Deutschstunde, Roman. Erstes Kapitel: Die Strafarbeit. Sie haben mir eine Strafarbeit gegeben. Joswig selbst hat mich in mein festes Zimmer gebracht, hat die Gitter vor dem Fenster beklopft, mit Strohsack massiert, hat sodann, unser Lieblingswärter, meinen metallenen Schrank durchforscht und mein altes Versteck hinter dem Spiegel. Schweigend und gekränkt, hat er weiterhin den Tisch inspiziert und den mit Kerben bedeckten Hocker, hat dem Ausguss sein Interesse gewidmet, hat sogar mit forderndem Knöchel dem Fensterbrett ein paar pochende Fragen gestellt, den Ofen auf Neutralität untersucht, und danach ist er zu mir gekommen, um mich gemächlich abzutasten von der Schulter bis zum Knie und sich beweisen zu lassen, dass ich nichts Schädliches in meinen Taschen trug. Dann hat er vorwurfsvoll das Heft auf meinen Tisch gelegt, das Aufsatzheft. Auf dem grauen Etikett steht »Deutsche Aufsätze von Siggi Jepsen«, ist grußlos zur Tür gegangen, enttäuscht, gekränkt in seiner Güte. Denn unter den Strafen, die man uns gelegentlich zuerkennt, leidet Joswig, unser Lieblingswärter, empfindlicher, auch länger und folgenreicher als wir. Nicht durch Worte, aber durch die Art, wie er abschloss, hat er mir seinen Kummer zu verstehen gegeben. Lustlos, mit stochernder Ratlosigkeit fuhr sein Schlüssel ins Schloss. Er zauderte vor der ersten Drehung, verharrte wiederum, ließ das Schloss noch einmal aufschnappen und beantwortete sogleich diese Unentschiedenheit, sich selbst verweisend, mit zwei schroffen Umdrehungen. Niemand anders als Karl Joswig, ein zierlicher, scheuer Mann, hat mich zur Strafarbeit eingeschlossen. Obwohl ich fast einen Tag lang so sitze, kann und kann ich nicht anfangen. Schaue ich zum Fenster hinaus, fließt da durch mein weiches Spiegelbild die Elbe. Mache ich die Augen zu, hört sie nicht auf zu fließen, ganz bedeckt mit bläulich schimmerndem Treibeis. Ich muss die Schlepper verfolgen, die mit krustigem, befändertem Bug graue Schnittmuster entwerfen, muss dem Strom zusehen, wie er von seinem Überfluss Eisschollen an unseren Strand abgibt, sie hinaufdrückt, knirschend höher schiebt, bis zu den trockenen Schilfstoppeln, wo er sie vergisst. Widerwillig beobachte ich die Krähen, die scheint's eine Verabredung bei Stade haben. Von Wedel her, von Finkenwerder und Hannover Sand, schwingen sie einzeln heran, vereinigen sich über unserer Insel zu einem Schwarm, steigen und wenden in verwinkeltem Flug, bis sie sich auf einmal einem günstigen Wind anbieten, der sie nach Stade wirft. Das knotige Weidengebüsch lenkt mich ab, das glasiert ist und mit trockenem Reif gepudert. Der weiße Maschendraht, die Werkräume, die Warentafeln am Strand, die hartgefrorenen Klumpen des Gemüselandes, das wir im Frühjahr unter Aufsicht der Wärter selbst bebauen, alles und sogar die Sonne lenkt mich ab, die, wie durch Milchglas getrübt, lange, keilförmige Schatten fordert. Und bin ich trotzdem einmal nahe daran anzufangen, fällt mein Blick unweigerlich auf den zerschrammten, an Ketten hängenden Anlegeponton, an dem die gedrungene, messingblitzende Barkasse aus Hamburg festmacht, um pro Woche, sagen wir mal, bis zu 1200 Psychologen abzusetzen, die sich geradezu krankhaft für schwer erziehbare Jugendliche interessieren. Ich kann nicht wegsehen, wenn sie den gekrümmten Strandweg heraufkommen, ins blaue Direktionsgebäude geführt werden und nach üblicher Begrüßung, womöglich auch nach Ermahnungen zu Vorsicht und unauffälligem Forschen, ungeduldig hinausdrängen, scheinbar absichtslos über unsere Insel schwärmen und sich an meine Freunde heranmachen. An Pelle Kastner zum Beispiel, an Eddie Sillus und den jähzornigen Kurtchen Nickel. Vielleicht interessieren sie sich deshalb so für uns, weil die Direktion errechnet hat, dass jeder, der auf dieser Insel gebessert worden ist, nach seiner Entlassung mit 8%
Sample complete. Ready to continue?